entbehrlich sein. Ich wünsche dir den Mut, hin und wieder entbehrlich zu sein. Nicht erreichbar, nicht zuständig, außer Dienst. Du darfst dich ausruhen, darfst durchatmen, dich entspannen und dich segnen lassen. Von Gott selbst, der den Ruhetag erfunden hat und der dich beschenkt mit frischer Kraft. Mit diesen Worten von Tina Wilms heiße ich euch ganz herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst. Wir stehen am Anfang der Schulferien und vielleicht sind darum die Lücken auch etwas größer als sonst. Ja, ich wünsche uns allen, dass wir uns getrauen, entbehrlich zu sein und uns von Gott beschenken lassen mit frischer Kraft. In diesem Sinn beginnen wir den Namen im Namen von Gott, im Namen von Jesus und im Namen vom Heiligen Geist. Amen. Zu Beginn singen wir das Lied »Dir Gott sei die Ehre« alle 4 Strophen. Wir wollen miteinander beten. Wir singen zuerst das Gloria zweimal durch. Dann werde ich beten und immer wieder wird es mit dem Gloria unterbrochen. Ich denke, Sie merken dann, wann das sein muss. Und zum Schluss singen wir, singt Amen. Das ist so die Regieanweisung für das Gebet. Nun bitte ich die, die mögen, dazu aufzustehen, zuerst zu singen und dann abwechselnd. Gott, ich danke dir für den heutigen Morgen. Danke, dass wir in Frieden zusammenkommen und miteinander Gottesdienst feiern können. Danke, dass du da bist. Danke für die vergangene Woche und für alles, was wir erlebt haben. Dir sei Lob und Ehre.
Gloria, Gloria, Gloria.
Gott, du weißt, was uns in der vergangenen Woche bewegt hat. Du kennst die schönen und guten Erlebnisse, aber auch das, was schwierig und schmerzvoll war. Danke, Herr, dass wir dir all das hinlegen dürfen und dir abgeben können. Schenk du, dass wir dies alles loslassen können. Dir sei Lob und Ehr. Gott, schenke uns, dass wir uns jetzt auf dein Wort konzentrieren können. Schenke uns, dass wir uns nicht ablenken lassen von dem, was uns bewegt, sondern dass wir uns auf dich ausrichten können. Mach du uns frei und offen für deine Botschaft und hilf, dass wir Stärkung erfahren für die kommenden Tage. Dir sei Lob und Ehr. Gott, wir haben verschiedene Bilder von dir, verschiedene Gottesbilder. Wir erleben dich auch immer wieder ganz verschieden. Lass uns gerade in dieser Verschiedenheit immer wieder einen Reichtum erfahren, der uns hilft, dich besser zu verstehen. Und lass du uns auch großzügig und großherzig sein und die Verschiedenheit als Bereicherung erleben. Dir sei Lob und Ehr. Herr, wir stehen am Anfang der Ferienzeit. Sei du bei all denen, die jetzt Ferien haben. Lass du sie und uns diese Zeit genießen und schenk du ihnen und uns die Erholung, die wir nötig haben. Danke, dass wir durch dich miteinander verbunden sind und dass du uns alle begleitest, wo wir auch sind und wirken. Amen. Die erste Schriftlesung ist der Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. Und die zweite Lesung aus dem Neuen Testament steht in Matthäus 6, Vers 5 bis 13. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vor der Predigt singen wir jetzt noch das Fokuslied »Leben aus der Quelle«.
Thank you. Ihr Lieben, ich spreche auf Hochdeutsch, damit mich heute alle verstehen können. Ich fange heute mit einer kleinen Predigtreihe in diesem Sommer an. Sie trägt den Titel »Herausgefordert im Gebet«. Es geht mir dabei nicht allein um das Gebet, sondern auch um die Tatsache, dass wir im Gebet auch herausgefordert werden. Wer betet, der geht ein großes Wagnis ein, denn er oder sie verbindet sich mit Gott. Das wird Auswirkungen auf unser Leben und unseren Glauben haben. Wer nicht bereit ist zu Veränderungen im eigenen Leben, der sollte vielleicht besser nicht beten. Oder er oder sie wird nie die volle Kraft des Gebetes erfahren. Im Aufbau der Serie habe ich versucht, die Beteiligten im Gebet je mit einer Predigt zu versehen. Das ist meine Systematik hinter diesen vier Gottesdiensten. In der ersten Predigt und heutigen Predigt werden wir uns Gott zuwenden und fragen uns nach unserem Gottesbild. In der zweiten Predigt hören wir auf Jesus, der uns zu beten lehrt. In der dritten Predigt fragen wir nach der Rolle des Heiligen Geistes im Gebet. Und in der vierten Predigt fragen wir, was das Ganze nun mit uns selbst und mit unserem Leben zu tun hat. Auch diese Predigtreihe wird Stückwerk bleiben. Aber so hoffe ich doch, dass es uns auch ein bisschen herausfordert, uns Gedanken zur Predigt zu machen und uns doch hilft, in Gebet dann auch weiterzukommen. Wie gesagt, ich werde nicht alle Aspekte und Herausforderungen des Gebets mit euch betrachten können. Dazu gibt es ganze Bücher, die sich auf einzelne Aspekte des Glaubens, des Gebets konzentrieren. Unser Bischof Stefan Zürcher hat zum Beispiel dieses Buch als Dissertation geschrieben, die formative Dimension des Gebets. Da muss man sich schon dreimal den Titel lesen, um überhaupt eine Ahnung zu bekommen, um was geht's genau in diesem Buch. Aber es hat mir auch für die Predigt jetzt sehr geholfen. Und dieses Buch hat 400 Seiten. Also man kann sehr viel dazu schreiben. Allein die Tatsache, dass wir uns Gedanken zum Gebet machen, ist eine Herausforderung. Da muss man nicht einmal in tiefe theologische Abhandlungen hineintauchen. Und ich denke, das ist ja das Spannende am Gebet, dass es nicht zunächst ein bestimmtes Wissen oder eine bestimmte Glaubenstiefe oder einen bestimmten Ort braucht, damit wir beten können. Jede und jeder kann beten, jederzeit und überall. Und gleichzeitig müssen wir feststellen, dass wir gar nicht in der Lage sind zu beten. Ausgehend von Römerbrief in Kapitel 8 sagt zum Beispiel John Wesley, es kommt, unser Verstehen ist schwach. Vor allem, was die Angelegenheiten Gottes betrifft, ist unsere Sehnsucht schwach. Unsere Gebete sind schwach. Wir wissen nicht, sehr oft sogar, wofür wir beten sollten. Noch weniger sind wir dazu in der Lage, so für etwas zu beten, wie wir sollten. Das ist auch kein einfacher Satz. Ein lieber Freund von mir hätte diese Aussage von John Wesley vermutlich anders und vielleicht pointierter, vielleicht auch etwas frecher formuliert. Er hat gesagt, es wird viel Quatsch gebetet. Das ist die Herausforderung des Gebets. Dass wir jederzeit und immer im Gebet sein sollen, aber doch anscheinend nicht in der Lage sind, zu beten. Wie soll man damit umgehen? Diese Sommerreihe zum Gebet wird es nicht gelingen, dass die Spannung oder die Herausforderung des Gebets aufgelöst wird. Im Gegenteil, das Gebet ist eine Herausforderung und es ist ein Spannungsfeld und ich denke auch, es muss es bleiben. Wenn wir danach trachten, diese Spannung, diese Herausforderung aufzulösen, werden wir entweder nicht mehr beten, weil wir es ja sowieso nicht können, oder wir machen daraus eine fromme Übung, damit andere Christen uns und unsere wunderschönen Formulierungen bewundern. Dann beten wir aber nicht mehr zu Gott, sondern zu unseren Bewundererinnen und Bewunderern. Ich werde deshalb in der Predigtreihen versuchen, Hinweise zu geben, die wir vielleicht für unsere Gebetspraxis bedenken können. Die einen werden sich vielleicht langweilen dabei und denken, das weiß ich schon lange. Andere werden vielleicht tatsächlich herausgefordert, vielleicht ärgern sie sich auch über den einen oder anderen Gedanken. Das gehört dazu. Fangen wir deshalb mit der ersten Predigt in diesem Quadrat der im Gebet beteiligten Personen an. Es ist Gott. Das Gebet zu Gott. Das scheint logisch. Im Gebet wenden wir uns an Gott. Oder zumindest sollten wir uns an Gott wenden. Bereits Jesus hat seine Zeitgenossen darauf aufmerksam gemacht, dass nicht einfach jedes Gebet an Gott gerichtet ist, das als solches formuliert ist. Wir haben davon in der Schriftlesung gehört. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. In den Formulierungen kann ein solches Gebet sich anhören wie ein Gebet mit Gott. Aber das Gebet hat nicht Gott zum Ziel, sondern den Beter oder die Beterin selbst. Er oder sie will gehört werden. Seine oder ihre Wünsche stehen im Mittelpunkt des Gebets. Gott soll ihre oder seine Lösungsvorschläge für die ganze Welt und alles Schlimme darin befolgen und aufnehmen und entsprechend auch handeln. indem solche Menschen für ihren Glauben, für ihr Gebet bewundert werden, hat sich der Zweck ihres Gebets erfüllt, sagt Jesus. Aber damit ist auch das Gebet erschöpft. Es geht ja nicht um mehr. Auch wenn diese Personen, Jesus nennt sie Heuchler, das gar nicht so wahrhaben wollen. Und hüten wir uns davor, dass wir denken, dass es heute diese Heuchlerinnen und Heuchler nicht mehr gibt. Im Gegenteil. Ich bekenne mich selbst schuldig und frage mich manchmal, gelingt es mir überhaupt, wenn ich im Gebet mit anderen bin, anders zu sein als diese Heuchler? Ist nicht mein laut gesprochenes Gebet nicht immer auch davon geprägt, was denken die anderen jetzt über mich und mein Gebet? Und wie kann ich meine Bitte so formulieren, dass ich als frommer Pfarrer der EMK wahrgenommen werde, als ein zutiefst gläubiger Mensch? Ich muss diesen Vorwurf für mich selbst ertragen, dass mein Gebet, wenn es mit anderen zusammen ist, nie wirklich und ganz frei ist von Gedanken an mich selbst. Ich will nicht auf euch zurückschließen. Wenn schon, müsst ihr das auf euch selber tun. Ich werde zu einem späteren Zeitpunkt dann nochmal darauf zurückkommen, weshalb das Gebet in der Gemeinschaft mir trotzdem wichtig erscheint und hilfreich ist. Sonst müssten wir ja eigentlich sagen, dass wir mit Gebeten mit anderen aufhören sollten. Ähnlich wie Jesus das in der Bergpredigt gesagt hat, geh zum Beten in dein Kämmerlein. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Das ist die Spannung, in der wir beten. Es wird immer auch um uns selbst gehen, auch wenn wir uns Gott ganz hingeben. Diese Spannung zwischen meinem Willen und dem Willen Gottes, für das wir beten sollen, ist nicht aufzulösen. Solange wir Menschen sind, wird unser Gebet immer in dieser Spannung sein. Und wir werden nicht einfach aus dieser Spannung herauskommen. Aber wenden wir uns jetzt auch in dieser Predigt von uns selbst weg und wenden uns tatsächlich Gott zu. Wer ist dieser Gott, an den wir uns im Gebet wenden? In den Schriftlesungen haben wir gehört, dass Gott der gute Hirte ist. Psalm 23. Aber auch Johannes 10 nehmen dieses Bild von Gott auf. Gott als der gute Hirte. Jesus hat seine Jünger gelehrt, Gott als Vater zu sehen. Auch davon haben wir in der Schriftlesung gehört. Jesus lehrt seine Jünger zu beten, unser Vater. Es gibt aber auch noch weitere Bilder von Gott in der Bibel. Gott, der Allmächtige. Gott, der Richter. Gott, der Barmherzige. Der gnädige Gott, der liebende Gott, aber auch der strafende und zornige Gott. Und Gott ist auch der schwache und leidende Gott am Kreuz. Ihr Lieben, wir können nicht anders, als uns Gott in menschlichen Bildern vorzustellen. Wie sollten wir uns Gott vorstellen, wo wir doch Menschen sind und nicht Gott? Wie können wir uns anmaßen, uns eine Vorstellung von Gott zu machen, da Gottes Wesen und Sein, unsere Vorstellung von Zeit und Ort und alles übersteigt? Alles, was wir uns nur irgendwie vorstellen können. Jedes Bild, das wir uns von Gott machen, ist sowohl falsch als auch richtig. Der Schweizer Theologe Karl Barth hat dazu mal formuliert: Gott ist der ganz andere, der quer zu jeder religiösen Möglichkeit steht. Gott steht im Widerspruch zu jeder Form menschlichen Selbstermächtigung und zu allen weltlichen Mächten und Gewalten. Gottes Offenbarung ereignet sich als Gericht, als fundamentales Nein über alle religiöse Erfahrung und theologische Spekulation, über alle kirchliche und politische Vereinnahmung Gottes. Der Römerbrief-Kommentar von Karl Barth war denn auch eine so richtig groß angelegte Abrechnung mit der menschlichen Anmaßung, über Gott zu verfügen, nicht zuletzt auch im Gebet. Das ist eine Abrechnung gegenüber dem Menschen, dass er einfach mit Gott rechnet und Gott sagen kann, wie er zu handeln ist, damit wir ihn als Gott in unserem Leben akzeptieren. Es war eine theologische Religionskritik, vor der keine Bemühungen Bestand haben konnte. Wir können nicht über Gott verfügen, auch nicht im Gebet. Er ist immer auch der andere. Aber wir können andererseits auch gar nicht anders als in Bildern von Gott als über unserem Gegenüber im Gebet zu denken und zu beten. Als Menschen sind wir auf diese Bilder angewiesen. Auch wenn wir aus der Bibel wissen, dass wir uns kein Bild von Gott machen sollen. Das ist ein weiteres Spannungsfeld in unserem Gebet. Um mit Gott reden zu können, brauchen wir eine Vorstellung von ihm, ein Bild von ihm. Und das ist immer sowohl richtig als auch falsch. Gott, um es mit Karl Barth zu sagen, ist immer auch der andere, der auch genau für das andere einsteht, wofür wir ihn im Gebet bitten. Ich habe gesagt, beten ist spannungsvoll. Wir dürfen uns nun fragen, ob denn Jesus uns nicht gelehrt hat, Gott als Vater zu sehen. Lehrt er uns nicht diese Anrede, unser Vater? So lesen wir es zum Beispiel auch im folgenden Abschnitt aus Matthäus 7, die Verse 7 bis 11. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist ein Mensch unter euch, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete? Oder der ihm, wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Auch hier spricht Jesus vom Gebet und er nennt das Gegenüber des Gebets unseren Vater. Wir kennen in der Anrede euer Vater im Himmel noch etwas anderes als einfach ein Bild von Gott. Was Jesus hier mit dem Begriff Vater beschreibt, ist eine Beschreibung der Beziehung, die wir zu unserem Gegenüber im Gebet haben können. Es ist weniger ein Bild, das wir von Gott haben, sondern ein Ausdruck der Beziehung. Mein Vater war mein Vater, weil wir die entsprechende Beziehung hatten. Angesichts all der schlechten Bilder von Vätern wäre es nicht hilfreich, den Begriff Vater als fixes Bild zu verstehen. Es wäre höchstens als idealisiertes Bild denkbar, das aber dann doch mit unserer Realität sehr wenig zu tun hätte. Nein, wenn Jesus von Gott als Vater spricht, so meint er die Beziehung, die wir Menschen mit Gott haben können. Wir leben in der Beziehung zu ihm als Vater und wir sind seine Kinder. Und diese Beziehung ist überhaupt die Grundlage dafür, dass wir beten. Hätten oder haben wir keine Beziehung zu Gott, so würden wir auch nicht beten wollen. Das macht keinen Sinn. Indem wir Gott als Vater im Gebet anrufen, stellen wir uns in diese Beziehung zu ihm. Du bist Vater und ich bin dein Kind. Und ihr Lieben, damit können wir auch problemlos gendern. Auch der Begriff Mutter ist ein Beziehungsbegriff. Es spielt daher überhaupt keine Rolle, ob wir Gott als Vater oder als Mutter bezeichnen. Beide Begriffe bezeichnen nicht die Wesensart von Gott, sondern unsere Beziehung zu ihm. Du bist für mich wie ein Vater oder wie eine Mutter, die mir nicht einen Stein gibt, wenn ich um Brot bitte, oder eine Schlange, wenn ich um Fisch bitte. Wenn wir zu Gott beten, beten wir weder zu einem männlichen noch weiblichen Wesen und schon gar nicht zu einem sächlichen Wesen. Wir beten zu Gott, zu dem wir als Menschen eine Beziehung haben dürfen. Und das übersteigt all unsere Vorstellungen. Und obwohl wir Gott nicht auf ein Bild oder auf eine Wesensart festlegen können, können wir eine Beziehung zu ihm leben, die sich im Gebet zeigt. Das Gebet ist nämlich vor allem eines: Beziehungspflege mit Gott. Gott interessiert sich für mich, für dich, für uns. Er will diese Beziehung, egal welches falsche und doch richtige Bild wir von ihm haben. Und wie wir diese Beziehung mit Gott leben können und diese Beziehung pflegen können, darüber hören wir dann in der nächsten Predigt, wenn Jesus uns beten lernt. Amen. Ich lade Sie ein zum Gebet. Unser Vater und unsere Mutter, zu dir wollen wir in Beziehung stehen. Zu dir möchten wir uns ausrichten und unser Leben und unser Gebet deinem Willen anpassen und unterordnen. Wir haben festgestellt, wie schwierig das ist und wie unvollkommen wir sind, auch in unserem Gebet. Darum danken wir dir, dass du unser Gebet erhörst und uns die Beziehung schenkst, die wir uns mit dir wünschen, egal wie unperfekt, unvollständig oder falsch unser Gebet ist. Du hörst uns. Du nimmst unser Gebet ernst, auch wenn vieles daran nur Stückwerk ist. Danke, dass du diese Beziehung mit uns leben willst. Amen. Das Lied 342 nimmt diese Fragen ein Stück weit auf. Gott, ich suche dich. Und danach wird Gott als Vater angesprochen. Das hat mich animiert, dieses Lied jetzt als Antwort auf die Predigt zu nehmen. 342, Gott, ich suche dich. Gibt es keinen Geburtstag und höchi auch nicht. Aber mindestens weiss ich, dass morgen der Wim Geburtstag hat. Ich wollte ihm schon gestern gratulieren und darum weiss ich jetzt, dass du morgen Geburtstag hast. Herzliche Gratulation dir und allen, die in dieser Woche Geburtstag haben. Von den Terminen ist ein Sommerprogramm. Am Mittwoch ist Gelegenheit für Kaffee, Liebe und Seele. Und nächsten Sonntag, wie schon in der Predigt angekündigt, die zweite herausfordernde Predigt zum Gebet. Freitag, wie immer, ökumenisches Friedensgebet in der Stadtkirche. Ja, habe ich auch noch reingenommen, die Ferien vom Avi. Er wird jetzt eine Woche in der Ferien sein und anschließend wird er eine Woche unterwegs sein mit den Jugendlichen. Sie gehen ja auf diese. Und Durata wird Ferien haben vom 21. Juli weg, denn 3 Wochen. Nächste Woche oder diese Woche, jetzt ab heute, oder eigentlich schon ab gestern, ist unsere Jungschar im Sommerlager. Ich denke, wir dürfen durchaus auch an sie denken und sie sehr dankbar dafür, dass sie solche Lager machen. Das ist doch immer noch wieder etwas sehr Schönes. Das sind meine Mitteilungen. Gibt es von euch her noch Mitteilungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann lade ich euch ein zu der Fürbitte. Der Manuel hat ein Gebet gefunden von Claudia Tomassini. wo unser Vater mit Fürbitten kombiniert hat. Und wir haben dann gefunden, das könnte heute sehr gut passen. Wir werden das zusammen mit euch jetzt beten. An zwei, drei Orten haben wir ein bisschen etwas gepasst, damit der Haussegen jetzt auch für uns als Gemeinde gut passt. Ich glaube, vielleicht tut es uns gut aufzustehen dazu, wer mag und kann. Unser Vater im Himmel,
gieße aus deinen Segen über uns und diese Gemeinde.
Geheiligt werde dein Name.
Dein Segen helfe uns, dass wir ein Ort sind, wo Gottes Name und die Namen allen Bewohnerinnen und Bewohner in Ehren gehalten werden, wo man gut voneinander und über andere spricht, wo man achtsam miteinander umgeht.
Dein Reich komme.
Dein Segen helfe uns, dass wir ein Ort sind, wo ein Stück Himmel auf Erden sichtbar werde, wo Heimat und Geborgenheit erfahrbar sind.
Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden.
Dein Segen helfe uns, dass wir ein Ort sind, an dem Menschen in guten und schwierigen Tagen aufeinander zählen können und wo man auf dein Mitsein vertraut.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Dein Segen helfe uns, dass wir ein Ort sind, an dem erfahrbar wird, dass wir von dir, Gott, erhalten, was wir wirklich nötig brauchen und wo Überfluss in Gastfreundschaft geteilt wird.
Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen.
Dein Segen helfe uns, dass wir ein Ort sind, wo man aus Fehlern lernen und wachsen darf. Dass in diesem Haus auch Verzeihung und Versöhnung erfahrbar wird und alle angenommen werden, wie sie sind.
Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Dein Segen helfe uns, dass wir ein Ort sind, der Friede und Gerechtigkeit ausstrahlt.
Denn dein ist die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Gott, sende uns deinen Engel des Friedens, dass er wache über uns bei Tag und bei Nacht. Gieße aus deinen Segen in dieser Gemeinde, in jede Faser unseres Seins und über alle, die da ein- und ausgehen. Denn du, Gott, bist Eingang und Ausgang, Anfang und Ende, Sein und Zeit in Ewigkeit. Amen. Vor dem Lied, das wir noch singen, möchte ich noch danken allen, die mir geholfen haben, in dem Gottesdienst, angefangen beim Begrüßungsdienst, der Hanni und der Helene, der Technik, Tommy Berter, für die Musik von Oli Seitz, für die schönen Blumen von der Ursi Reber, vom Oli, Entschuldigung, schon vom Oli, aber nicht Seitz, merke es noch irgendwann. Genau. Und auch dir, Markus, für den Anfang jetzt von dieser Reihe. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Gut, dann möchten wir jetzt zum Schluss noch das Lied singen. Das Sagen, singen, Gottes Segen sei mit euch. Und nachher nochmal absitzen für das Ausgangsspiel.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft und Kraft des Heiligen Geistes sei und bleibe mit uns allen. So sind wir Gesegnete im Namen des dreieinigen Gottes. Amen.